Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Freitag, dem 22. Mai 2026. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Jetzt sollten Sie aufmerksam zuhören, wenn Sie Ihre Ersparnisse vor Inflation und Krisen schützen möchten. Die Real Unit Schweiz AG ist eine echte Erfolgsgeschichte und aktuell in Deutschland sehr beliebt. Die Real Unit Schweiz AG setzt eine seit Jahrzehnten bewährte Sachwertstrategie erfolgreich um. Die Anlageprofis legen großen Wert auf Stabilität und trotzdem erzielen sie seit 2018 durchschnittlich eine Jahresrendite in Euro von rund 7%. Sie erreichen dies mit widerstandsfähigen Aktien, vorwiegend von Schweizer Unternehmen und vor allem mit einem hohen Anteil an physischem Gold und Silber. Die Struktur als Investmentgesellschaft anstelle eines Fonds bietet Ihnen zudem den großen Vorteil, dass Sie Miteigentümer der Schweizer Firma werden. Sie kaufen also eine Aktie nach Schweizer Gesetz und haben ein Mitbestimmungsrecht an der Hauptversammlung. Viele Deutsche möchten einen Teil der Ersparnisse außerhalb der EU sichern und vertrauen ihr Geld bereits der Real Unit Schweiz AG an. Informieren Sie sich jetzt unter www.realunit.de. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen. Ich wiederhole, www.realunit.de. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Heute Morgen schalten meine Kollegen dann irgendwann auf mein Interview mit dem AfD-Fraktions-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Wir haben eine umfassende Standortbestimmung vorgenommen und ich habe ihm auch ein paar Geheimnisse entlockt bezüglich der Zusammenarbeit mit seiner Co-Chefin Alice Weidel. Eines der bestgehüteten Geheimnisse der Bundesrepublik. Wir haben versucht, etwas hinter die Kulissen zu schauen. Lassen Sie sich da überraschen. Dann redet Chrupalla über die faktische Arbeitsverweigerung der Bundesregierung, über die Schwäche des Kanzlers, über die grossen Herausforderungen, über die Stimmung in der Bundesrepublik und über die Stimmung in Berlin. Natürlich auch die Umfrageergebnisse kommen zur Sprache. Steigt der Erfolg der AfD bereits in den Kopf? Das sind natürlich auch Themen, die man behandeln muss. Und wir kommen auch auf die verschiedenen außenpolitischen Kriegs- und Krisenherde. Kriegspartei Deutschland gegen Russland in der Ukraine. Dann das Durcheinander, die Mehrfachblockade im Nahen Osten. Und da hat sich auch ein interessantes Streitgespräch ergeben über unterschiedliche Zugänge zu dieser Nahost-Thematik. Das große Gespräch mit Tino Chrupalla auf Weltwoche Daily Spezial. Ich nehme an, im Verlauf des heutigen Morgens. Was sind die Themen, was sind die Nachrichten? Vorneweg Ihnen allen schöne und frohe und besinnliche und friedliche Pfingsten. Friede sei mit euch, die Titelgeschichte in der neuen Weltwoche. Ja, das ist wichtig. In kriegerischer Zeit muss man an den Frieden erinnern, braucht es Friedensmacher. Und die Frage ist, wo sind sie eigentlich geblieben? Vor allem in Europa, vor allem in der Europäischen Union, vor allem in diesem selbsternannten Friedensprojekt, das im Moment dabei ist, eine gewaltige Rüstungslawine in Gang zu setzen. Wie viel Rüstung ist eigentlich noch gesund und inwiefern wird dann diese Rüstung per se zu einem kriegstreibenden Faktor? Das ist ein Thema, mit dem sich natürlich viele Leute beschäftigen. Sehr, sehr viele Deutsche sind da voller Sorge. Und ich bin darauf aufmerksam gemacht worden von einem Zuschauer, dass ich manchmal allzu pauschal über die Deutschen reden würde. Dabei seien es doch vor allem die deutschen Politiker, allerdings auch nicht alle. Wenn ich die Deutschen sage, dann natürlich in aller Differenziertheit. Aber man muss in einer Demokratie immer auch den Bürger bei seiner Verantwortung anrufen. Die Missstände der Regierung, die gibt es ja nur, weil diese Regierung mal gewählt wurde, beziehungsweise die Politiker, die diese Regierung bilden. Und das ist am Schluss die Verantwortung des Souveräns. Jetzt haben sie natürlich in Deutschland nur ein beschränktes Wahlrecht und gar kein Stimmrecht, wie wir das in der Schweiz haben. Sie haben schon auch zum Teil direktdemokratische Elemente, aber nicht so ausgeprägt. Darum sind die Einflussmöglichkeiten einigermaßen gering. Aber man muss eben als Bürger auch seine demokratische Verantwortung wahrnehmen und wirklich sicherstellen, dass man nicht Parteien wählt, bei denen man kein Gewähr hat, dass sie das auch umsetzen, was sie den Wählern versprechen. Bundeskanzler Merz verspricht oder stellt in Aussicht der Europäischen Union eine assoziierte Mitgliedschaft. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt also wirklich das Letzte, was Deutschland und die Europäische Union braucht. Ein höchst instabiles Mitglied, das mitten in einem Krieg ist, und zwar in einem Krieg, der durch dieses Mitglied sogar noch eskaliert wird. Und ausgerechnet in diesem Moment spricht ein deutscher Kanzler diese Teil oder diese Assoziierung aus. Das ist ja jetzt auch in diplomatischer Hinsicht nicht sehr geschickt, vielleicht sogar auch etwas gefährlich, denn man muss sich ja fragen, wie kommen solche Maßnahmen beim Gegner an? Aber man hat eben den Eindruck, dass jetzt in der Europäischen Union, dass sich Trump nicht mehr so sehr um diesen Frieden in der Ukraine kümmern kann, dass jetzt wieder so ein moralisierender Triumphalismus um sich greift und die Vorstellung, dass man Russland militärisch besiegen könne. Und dass dies auch geschehe, wird ja behauptet, auch von amerikanischen Kommentatoren. Ich habe da meine großen Zweifel, dass die Russen im Feld da tatsächlich zurückgedrängt werden. Und der Verdacht liegt natürlich nahe, dass solche Aussagen gemacht werden, auch um die gewaltigen Rüstungsausgaben zu rechtfertigen in der Europäischen Union und nicht zuletzt in Deutschland. Nichts gegen Verteidigungsfähigkeit, aber beim Wort Kriegstüchtigkeit müssen doch gerade und gehen auch vielen Deutschen die Alarmsirenen los. Und mit dieser EU-Assoziierungspolitik mischt sich natürlich die Europäische Union, mischt sich vor allem Deutschland immer mehr in diesen Krieg einseitig ein. Und ich glaube, das, was am dringendsten notwendig wäre, wäre ein Gespräch des deutschen Kanzlers mit dem russischen Präsidenten. Und das ist ja auch erklärungsbedürftig, warum so etwas noch nicht stattgefunden hat. Vielleicht hat es hinter den Kulissen stattgefunden, aber sicherlich nicht öffentlich und bekannt. Also Diplomatie und nicht EU-Expansion zu einem Land, das übrigens gerade von einem gewaltigen Korruptionsskandal durchgeschüttelt wird. Und es sind ja auch Aussagen ruchbar geworden in verschiedenen Portalen, unter anderem bei Tucker Carlson, die, sagen wir mal, ein ziemlich merkwürdiges Licht auf diese Regierung werfen. Und daneben die Korruptionsskandale. Und das will man jetzt alles in die EU hineinnehmen. Das ist keine besonnene, das ist keine vernünftige Politik. Allerdings in den deutschen Medien wird das nicht wirklich kritisiert. Internationale Empörung über Ben-Gvir, zu Recht, ja, regt man sich auf da über diesen israelischen Minister. Das heißt, er sei da von der extremen Rechten, ich kann das nicht so beurteilen, ich misstraue immer diesen Etiketten. Heute ist noch schnell einer rechtsextrem, aber auf jeden Fall ist das total demütig, ist das total daneben, da diese auf einem TikTok- oder Instagram-Video festgehaltene Demütigung von rund 430 Gaza-Aktivisten in Israel, darunter offensichtlich auch ein Österreicher, wie da die Medien im Nachbarland vermelden. Und daneben dieser Minister, der da vor Leuten posiert, die in so eine Art forcierte Hocke, in so eine Kauerstellung gebracht wurden, und der schwingt da seine Israel-Fahne. Also die Regierung Netanyahu unternimmt schon ziemlich alles, um sich da in der Weltöffentlichkeit in Misskredit zu bringen. Und ich versuche ja hier auch der israelischen Position immer auch gerecht zu werden. Und daran zu erinnern, dass der Auslöser jetzt natürlich auch dieser ganzen Verhärtung ist, dieses Terrormassaker vom 7. Oktober 2023. Und viele der Israel-Kritiker, die scheinen mir einfach etwas leicht darüber hinwegzugehen und ja, setzen sich vielleicht auch dem Vorwurf aus, dieses Mullah-Regime in Teheran zu verharmlosen. Ich habe da mit Exponenten gesprochen und ich muss Ihnen sagen, da ist mir schon eine ziemlich abgründige Art und Weise des Redens und Denkens entgegengetreten. Aber da muss man auch wieder aufpassen, denn dieses Land ist im Krieg, das ist ein extremer Ausnahmezustand und wir sind hier in der Schweiz und sollten uns da auch zurückhalten. Also bei allem Verständnis hier, auch für die Lage von Israel, das sind keine guten Entwicklungen, die wir beobachten, das muss man festhalten. Und natürlich stellt sich immer auch die Frage, und das ist dann eben auch nicht Antisemitismus, wenn man das sagt, wenn man einfach befürchtet, dass eben Israel mit seiner Kriegführung, und jetzt gibt es ja auch noch einen Streit dazwischen Netanyahu und Trump, Trump möchte natürlich den Krieg beenden, er möchte sagen, ich habe alle meine Ziele erreicht und es lief großartig und ich bin der strahlende Gewinner, auch wenn er diese Ziele noch nicht erreicht hat, der möchte raus. Aber Netanyahu möchte natürlich die aus seiner Sicht Bedrohung Iran, Teheran, die möchte er ausschalten. Und da ist er noch nicht am Ziel, er möchte den Krieg weiterführen. Und da befürchten jetzt also nicht einfach nur fanatische Israel-Gegner, sondern auch wohlmeinende Kreise. Ja, wenn eben die Israelis das noch weitertreiben und dann auch noch mit diesen Ministern, die sich da entsprechend betätigen, völlig undiplomatisch, dumm in dieser Situation, ja, dann wird vielleicht auch irgendwann in der arabischen Welt der Zorn wieder anschwellen, obwohl ja US-Präsident Trump mit seinen Abraham Accords eine geniale, eine großartige und völlig unterschätzte Leistung vollbracht hat, dass er eben einen Friedensprozess zustande brachte, dass eben die Araber, viele Staaten, viele arabische Staaten, man kann das ja auch nicht pauschalisieren, von ihren ursprünglichen Auslöschungsplänen, Vernichtungsplänen gegenüber Israel abgerückt sind und zum Schluss kamen, es ist besser, mit Israel zusammenzuarbeiten, als gegen Israel Krieg zu führen. Und das ist auch das Verdienst des amerikanischen Präsidenten. Aber dieser Zustand ist vielleicht auch nicht für immer. Und deshalb habe ich großen Respekt vor Stimmen, die Israel kritisieren, aus der Befürchtung heraus, dass dann eben in der arabischen Welt eine entsprechende Atmosphäre aufkommen könnte, die dann tatsächlich für den Staat Israel zu einer real existierenden Bedrohung werden könnte, zu einer existenziellen Bedrohung. Mein Vertrauen auf Israel ist natürlich groß, weil Israel ist eine pluralistische Demokratie, ganz anders als Iran. Ich meine, da werden Leute hingerichtet. Gerade kürzlich ist ein junger Sportler hingerichtet worden. Gut, das heißt, er habe Polizisten umgebracht, ist gehängt worden. Es sind Tausende, Zehntausende von Demonstranten erschossen worden vor einigen Monaten. Das ist ein sehr, sehr brutales Regime, das sich auf einen Machtapparat stützt, der keinen Widerspruch duldet. Und dieses Regime betreibt eben auch eine sehr aggressive Politik. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und wer das ausblendet, der läuft einfach Gefahr, hier allzu einseitig die Situation zu beurteilen. Dass sich natürlich Fragen der Verhältnismäßigkeit stellen bei Israel, ist ja klar. Selbstverständlich sind diese Toten, die zivilen Toten im Gazastreifen, ein himmelschreiender Skandal. Natürlich ist das einer. Aber auch hier muss man sich doch die Frage stellen, ja, wer hat diesen Krieg auf diesem Gelände heraufbeschworen und wie ist die militärische Infrastruktur genau gelagert auf diesem Gazastreifen? Auch im Südlibanon. Natürlich werden da auch aus zivilen Wohngebieten Raketen abgefeuert. Ist die israelische Antwort angemessen? Ist sie übertrieben? Viele finden, es sei massiv übertrieben. Es kursieren da die heftigsten Begriffe. Ich plädiere hier für Sorgfalt und Differenziertheit und mir kommt einfach die große Emotionalität und auch die Empörung gegenüber Israel, das ja phasenweise ganz alleine hier am Pranger steht, das kann ich nicht nachvollziehen, das kann ich nicht teilen. Videokampf zwischen CDU und AfD. AfD-Politiker marschiert wegen Wahlkampfbroschüre in das Konrad-Adenauer-Haus. Ja, wir haben darüber gesprochen in unserer gestrigen Sendung. Ein Papier der CDU gegen die AfD. hat es in sich. Das ist eine Verleumdungsschrift, die also wirklich aus vollen Rohren mit allen apokalyptischen Szenarien und den fürchterlichsten Vorwürfen sich nicht zurückhält. Und diese Schrift ist natürlich auch eine große Beleidigung, eine Demütigung, wenn man so will. Nein, nicht eine Demütigung, aber eine Herabsetzung der AfD-Wähler. Und ich glaube, eine Partei, die sich dermaßen intensiv mit ihren Konkurrenten auseinandersetzt, ganze Papiere veröffentlicht, die sich nur mit diesem Gegner beschäftigen, die hat den falschen Fokus. Also die CDU, die muss den Leuten nicht erklären, was die AfD ist. Die CDU müsste den Leuten erklären, was die CDU ist, was sie macht, was sie will, was sie wirklich will und wie sie das durchsetzen will, was sie will. Und da gibt's genügend Fragezeichen und genügend zu tun. Da hat man keine Zeit mehr, sich mit der Konkurrenz auseinanderzusetzen. Kiew will in Serbien aus Russlands Schatten treten. Das möchte ich einfach erwähnen, dass der serbische Präsident Vucic immer im Verdacht steht, er sei da der Schoßhund von Putin. Das stimmt einfach nicht. Ich kenne ihn, ich habe mit ihm schon mehrere Interviews geführt und ich habe größten Respekt vor Präsident Vucic, der ja vor einigen Monaten auch zum Abschuss freigegeben wurde, mehr oder weniger Fallobst aufgrund der Demonstrationen. Das hat sich ja jetzt alles verzogen und der Mann ist ja immer wieder gewählt worden. Das heißt nicht, dass er in Zukunft auch noch einmal gewählt wird. Ich glaube, seine Amtszeit geht zu Ende. Er darf gar nicht mehr wiedergewählt werden. Aber auch da aufpassen mit diesen falschen Zuschreibungen. Ein ukrainisches Kommando steht unter dem Verdacht, die Gaspipeline Nord Stream gesprengt zu haben. Die AfD verlangt deshalb einen U-Ausschuss und spielt mit einem Verdacht. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Also Bundeskanzler Merz möchte eine Ukraine in die EU aufnehmen, die unter dringendem Verdacht steht, die wichtigste Energieinfrastruktur Deutschlands in die Luft gesprengt zu haben. Und ich meine, das ist ja auch ein Faktum, das man sich zuerst einmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Aber das ist eben die Politik von Deutschland in der heutigen Zeit. Ulf Poschardt argumentiert gegen Daniel Günther, der sich da für ein Bündnis mit der Linkspartei auseinandersetzt, und Peter Magyar, der neue Ministerpräsident, den ich da falsch ausspreche, der ungarische, der war in Österreich zu Gast. Und mit dieser Bemerkung möchte ich es für heute mal stehen und bewenden lassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Noch einmal frohe Pfingsten, schöne Pfingsten. Melden Sie sich zurück. Ich bin dann nächste Woche wieder dabei, auch etwas auf Reisen. Man muss sich immer etwas umschauen auf dieser Welt und vor allem auch mit denen reden, mit denen die anderen nicht reden. Bis dahin eine tolle Zeit und ja, wir melden uns zurück.